Ja, herzlich willkommen zur nunmehr vorletzten Vorlesung. Es geht um Raytracing und Radiosity, also besondere Formen des Renderings, nachdem wir die Rendering Pipeline, die polygonale Aufgabe sehr genau besprochen haben. Jetzt noch ein paar Spezialmechanismen. Und als erstes vielleicht einmal BRDF. Ich hoffe, Sie erinnern sich, die Bidirectional Reflection Distribution Function. Also wie wird die Reflexion verteilt im Raum? Und das war dieses berühmte Bild. Wir wissen daraus, dass natürlich die Helligkeit einer Oberfläche oder auch die Farbigkeit einer Oberfläche bestimmt wird durch die Winkel, durch den ich auf die Oberfläche schaue, und auch durch die Winkel, wie die Lichtquellen die Oberfläche bestrahlen. Und wir haben dann unterschiedliche Mechanismen, das Idealisierungen, das heißt die ideal diffuse Reflexion. Kanonisches Beispiel dafür ist das Material Kreide. Also so etwas, egal aus welcher Richtung Sie das anschauen, ja, also unabhängig von der Blickrichtung, es ist immer gleich weiß, gleich hell. Ja, Charakteristikum. Dann grob spiegelnd oder spiegelnd diffus ist das Phong- und Blin-Modell. Was da zusätzlich dazu kommt, sind Highlights. Prüfungsfrage. Gibt es denn beim Lambertschen Modell keine Highlights? Ja? Okay. Ist nicht ganz richtig. Es war immer gleich hell. Also es ist nicht abhängig von der Richtung, aus der der Betrachter schaut, ja. Aber was ist der Unterschied? Naja, kommt darauf an, was man bei Lambert und Goro, eigentlich wollte ich die Frage, habe ich falsch gestellt, Sie haben recht, bei Lambert gibt es keine Highlights, ja. Aber bei Goro, das damit einhergehende Shading, das heißt, ich berechne an den Ecken der Polygone meine Farbe und interpoliere die dann über die Fläche in irgendeiner Form, wie ich die Interpolation mache. Ist das die Frage ist, gibt es beim Goro Shading keine Highlights? Lambert? Modell, haben Sie recht, gibt es keine Highlights. Beim Shading, also bei der Glättung, bei der visuellen Glättung, ja, da gibt es Highlights, aber sie können auch weginterpoliert werden. Nehmen wir mal an, hier müsste ein Highlight ideal so auf dieser Fläche liegen, ganz einfach durch die Blickrichtungen, ja. Hier an der Ecke aber nicht. Ja, dann wird es natürlich nicht dargestellt. Okay. Habe ich es dagegen hier liegen, diese Highlight-Fläche, dann wird natürlich dieser Eckpunkt hell berechnet. Und damit wird es dargestellt. Und das führt zu einem sehr unruhigen Bild. Schauen Sie sich das nochmal in den Folien an. Ach nee, da haben Sie ja keine. Hatte ich es Ihnen gezeigt. Die Kugel, die sich dreht, die blinkt dann regelrecht. Es blitzt immer so auf. Okay, und das ist ein typischer Effekt, das wollen wir aber auf keinen Fall. Gut, wir wollen dann diese. Wir haben diese Modelle nach Lambert, das Modell nach Phong und Blin. Und was wir auch noch wissen, ist, wir haben noch ideal spiegelnde Sachen. Ideal spiegelnde Sachen haben wir letztes Mal kennengelernt, können wir mit einem Trick, nämlich der Reflection Map, berechnen. Nur das ist nicht immer richtig. Okay? Aber in Standbildern ist das okay, weil da kann man den Unterschied so gut wie nicht sehen. Weil sie keine Cues haben, um das zu beurteilen, ob das richtig ist oder nicht. In Bewegtbildern könnten Experten das aber erkennen, dass das falsch ist, dass das eine Reflection Map ist. Gut. Dann haben wir noch diese ambiente Beleuchtung. Naja, das ist so eine Hilfskonstruktion und wollen wir gucken, wie wir das machen. Das heißt, im Grunde genommen heute wollen wir uns um zwei Sachen kümmern. Wir wollen bei dem ideal Spiegelnden weg von dieser Reflection Map, dieser Hilfskonstruktion und das wirklich berechnen. Und wir wollen auch die ambiente Beleuchtung wirklich berechnen. Ja? Und nicht als grobe Approximation annehmen. Und das erste führt eben zum Raytracing, das ideal Spiegelnde, werden wir sehen, wie wir es berechnen werden. Und das zweite führt zu einem Verfahren, das nennt sich Radiosity. Gut. Und damit werden wir dann am Ende eben auch diese T-Kanne richtig berechnen können und sind damit sozusagen am Ende der Bearbeitungskette für Rendering. Diese beiden Modelle werden auch als sogenannte globale Beleuchtungsmodelle eingestuft. Das, was wir bisher besprochen haben, also Fong, Lambert, das sind lokale Beleuchtungsmodelle. Warum spricht man da von lokalen Beleuchtungsmodellen? Weil sie nur die Interaktion einer Oberfläche mit einer Lichtquelle berücksichtigen und nicht die gegenseitige Beleuchtung von Oberflächen. Nehmen wir mal an, ich habe einen weißen Karton und halte den vor eine Lichtquelle, dann kann ich damit natürlich beleuchten. Machen Fotografen ja gerne, dass sie indirekt beleuchten, wie sie sagen, mit weißem Karton oder mit einem Schirm, wie auch immer. Das könnten wir bisher nicht berechnen. Das müssen wir also noch irgendwie machen. Das wäre eine globale Beleuchtungsrechnung. Lokal, also wie hier formuliert steht, global heißt, dass nicht nur die Wechselwirkung zwischen Licht, was direkt aus einer Lichtquelle und der Oberfläche kommt, berücksichtigt wird, sondern auch die gegenseitige Beleuchtung von Flächen. Das heißt global. Gut. Und dann kennen wir eben zwei Verfahren, die haben wir kennengelernt, nämlich das Raytracing, das ist die Strahlverfolgung. Nun, das bietet sich natürlich an für die ideal spiegelnde Reflexion, weil da sprechen wir eben auch von Strahlen, das ist die Oberfläche. Strahl geht rein, Strahl geht weg. Und dann geht es eben darum, diesen Strahl zu verfolgen. Okay. Oder Radiosity. Und das funktioniert also gut, wenn ich irgendwelche Flächen im Raum habe, die sich gegenseitig beleuchten. Also diese Fläche beleuchtet die andere Fläche. Funktioniert dann rechnerisch noch akzeptabel, wenn wir hier rein diffuse Reflexion annehmen. Und zwar nur rein diffuse Reflexion. Okay, dann funktioniert diese gegenseitige Beleuchtung. Okay, werden wir jetzt aber im Detail sehen. Das heißt, das ist unser Programm. Wir werden zunächst sprechen über das Raytracing. Hatten Sie Ihren Arm? So. Und da wollen wir uns das Prinzip klar machen. Dann wollen wir den elementaren Raytracing-Algorithmus kennenlernen. Dann die Analyse eines Beispielbildes betrachten. Das heißt, wir wollen einfach wissen, welche Fehler werden typischerweise beim Raytracing gemacht. Und dann gibt es natürlich eine ganze Menge Algorithmen, die ich betrachten kann und insbesondere Aufwandsbetrachtungen dafür. Das heißt, wie groß ist der Aufwand des Schnittes eines Strahls mit einer Kugel? Wie mache ich das am besten? Wie eine Quadrik? Wie ein Polygon oder wie andere Primitive? Ja. Und dann wollen wir abschließend mit einer klassischen Bewertung. Und mehr oder weniger dasselbe wollen wir dann auch fürs Radiosity machen, also nochmal. Aber diese ganzen Aufwandsbetrachtungen und Optimierungen der Algorithmen für den Schnittstrahl mit Objekt, das werden wir nicht im Detail besprechen, ja? Dieses hier, was das berücksichtigt? Diffuse Reflexion. Diffuse Reflexion bedeutet, die Helligkeit einer Fläche, eines Punktes, ist egal, aus welcher Richtung ich drauf schaue, wird also nur beeinflusst von diesem Winkel. Ja? Und das ist eben so, egal, dieses Stückchen Kreide sieht ganz gleich aus, ja? Egal aus welchem Winkel ich es betrachte. Wäre das ein Spiegel, würde ich ja oben die Lampen sehen und es sieht keineswegs gleich aus, sondern wenn ich da spiegelnd reinschaue, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel gilt, dann sehe ich die Lichtquelle. Das würde hier nie passieren. Hier sieht man die Lichtquelle nicht. Man sieht auch keine Highlights auf Kreide. Keine Glanzlichter. Ja, weil die ja stark in eine Richtung reflektieren. Das heißt, hier ist die Reflexion also so, ganz gleichmäßig in alle Richtungen. Und das heißt diffus. Und das ist ideal diffus. So. Wir werden nicht alle Algorithmen da betrachten. Und das Zweite, was wir betrachten werden heute, ist das Radiosity. Und da ist es eben so, dass wir so eine ideal diffuse Reflexion voraussetzen, aber dafür eben dann eben berechnen können, wie diese Fläche die Fläche beeinflusst. Okay, das ist Radiosity. Und da werden wir dann auch verschiedene Verfahren zusammenfassen und ganz zum Schluss werden wir dann Image Synthesis zusammenfassen. Man kann sich die ganzen Verfahren eben auch so nochmal klar machen, was ist der Unterschied. Links war das, was wir bisher betrachtet haben, die projektive Ausgabe. Das heißt, die äußere Schleife in der Grafikausgabe läuft über alle Primitive. Ja, also nehme ein Polygon nach dem anderen und schicke es durch die Pipeline durch und dann kommt unten das Bild raus. Dazu machen wir die Geometriekonvertierung. Da stellen wir also fest, an welcher Stelle des Bildschirms, an welcher Stelle des Bildes landet das Objekt. Ja, je nachdem, wie ich drauf gucke und wie es lokalisiert ist. Und dann kann ich das machen. Beim Raytracing ist es jetzt anders. Da mache ich zunächst die Geometriekonvertierung. Das heißt, auch da stelle ich fest, werden wir jetzt sehen, wo landet das Objekt? Ja, also welches Pixel in meinem Bild ist von dem Objekt bedeckt? Okay, das sind also alle diese Pixel, die hier liegen, das stelle ich als erstes fest. Das nenne ich mal Geometriekonvertierung. Und dann berechne ich für jedes Pixel die Farbe. Nur, wenn ich eine Strahlverfolgung mache, also so etwas, also den Strahl jetzt verfolge, dann mache ich eben diese Berechnung, Geometriekonvertierung und Beleuchtungsrechnung dann mehrfach. Endfach. Das heißt, hier das erste Mal, dann geht der Strahl hierhin, das zweite Mal, dann geht er hierhin, da das dritte Mal und so weiter. Wenn Sie im Spiegelsaal von Versailles sind, eben 50 Mal. Okay? Immer wieder dasselbe. Noch zur Begrifflichkeit. Wir nennen es Raycasting. Wenn wir nur einen Strahl schicken. Wir nennen es aber Strahlverfolgung oder Raytracing, wenn wir es mehrfach machen. Wenn wir den Strahl verfolgen, ja. Also wenn wir hier mehrfach das machen, also bis hierhin ist es sprachlich gesehen Raycasting. Und wenn wir es aber verfolgen, den Strahl, nennen wir es Raytracing. Gut. Und jetzt kommt noch was anderes dazu. Das ist nämlich das Radiosity. Da ist das Interessante, dass wir die Reihenfolge umdrehen. Die Reihenfolge, wir machen erst die Beleuchtungsrechnung und machen dann das eigentliche, die Geometriekonvertierung. Und das nur zur Übersicht, dafür erhalten wir da ein sehr, sehr großes Gleichungssystem. Wir sehen es jetzt gleich im Detail, wie das funktioniert. Hier nochmal zum Stichwort globale Beleuchtungsmodelle. Also im Gegensatz zu den lokalen, das was wir bisher hatten, können wir hiermit eigentlich alle optischen Effekte realisieren. Nicht wirklich alle ist zu streng, weil zum Beispiel Undersurface Scattering, also wenn so ein Strahl jetzt in ein Objekt eindrückt und hier irgendwie reflektiert wird und da wieder rauskommt, können wir da auch noch nicht mitmachen, mit diesem Verfahren. Okay? Aber wir können sehr, sehr viel und wir können damit fotorealistische Darstellungen erzeugen. Also solche Darstellungen, die es Ihnen nicht mehr erlauben, ad hoc zu unterscheiden, ist es ein synthetisiertes Bild oder ist es ein Foto. Ja, das würden wir mal in Näherungsweise als Fotorealismus betrachten. Das ist der Versuch, halt physikalische Vorgänge genauer zu betrachten. Und jetzt zum Raytracing. Im Grunde genommen zeigte uns schon Dürer den Weg. Nämlich, dies ist ja eine Dürer-Skizze und er zeigt uns, wie diese Figur auf der linken Seite gemalt werden kann. Und dieser Rahmen, den Sie da sehen, das ist ein ganz typisches Hilfsmittel, was da auch benutzt wurde. Das ist dieser Rahmen hier. Was man da sieht, ist, der ist in einzelne Rechtecke oder Quadrate eingeteilt. Und diese Rechtecke oder Quadrate sieht man unten auch wieder auf der Zeichenfläche. Das heißt, der Zeichner schaute mit seinem Auge, also meistens einäugig, oder dann noch mit einem Hilfsgerät, wo er sich sein Kinn auflegen konnte, damit er immer an der gleichen Stelle war, schaute er durch diesen Rahmen und schaute, was er in diesen kleinen Vierecken sah. Und das hat er dann aufs Papier übertragen und hat auf diese Art und Weise das Bild abgetastet, wenn man so will. Nun können Sie sich leicht vorstellen, dass wir hergehen beim Raytracing und diese Kästler nicht so groß machen wie hier in dem Rahmen, sondern so groß wie ein Pixel. Das heißt, wir können dieselbe Methode benutzen, schauen nur durch den Strahl, durch die Mitte eines Pixels in unsere Szene hinein und bestimmen dann den Schnittpunkt. Das macht er ja auch. Das heißt, er bestimmt den Schnittpunkt und sieht nur das, was vorne liegt. Das, was hinten liegt, sieht er nicht. Werden wir jetzt sehen. Und dieses Prinzip aber wurde schon 1968 gefunden. Nur es wurde nicht Raytracing oder Raycasting genannt, sondern war eine Lösungsmöglichkeit für das Verdeckungsproblem. Denn wenn ich diesen Strahlschnitt gemacht habe, dann kann ich unter Umständen mathematisch oder kann ich feststellen, welche Entfernungswerte ich auf der Sichtachse habe. Und dann kann ich nach diesen Entfernungswerten sortieren. Es sind ja viel weniger, sind ja nicht alle Objekte, die von einem Strahl geschnitten werden. Und dann kann ich eben das Verdeckungsproblem lösen, indem ich nur das Nächste, das was vorne liegt, darstelle. Und genau das ist das Prinzip und so hat es Apple auch eingeführt. So. Und das ist hier eben jetzt auch nochmal dargestellt. Was machen wir? Vom Augpunkt ausgehend gehen wir durch jedes Pixel, das wir erzeugen wollen, und schneiden, also entwickeln vom Augpunkt durch den Mittelpunkt des Pixels den Strahl und schneiden diesen Strahl durch alle Objekte, die in unserer Szene drin sind. Durch alle Objekte. Okay? Und dann an dem Punkt, wenn ich jetzt zum ersten Mal ein Objekt getroffen habe, hier an der Stelle, dann generiere ich zwei weitere Strahlen. Nämlich der eine ist der reflektierte Strahl. Beim reflektierten Strahl gilt einfach Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Dieser einfache physikalische Zusammenhang. Dann erzeuge ich den zweiten Strahl. Was ich aber auch erzeuge, es kann ja sein, dass dieses erste Objekt, das ich treffe, dass das ein transparentes Objekt ist, ist der transmittierte Strahl. Das ist jetzt dieser Strahl. Nehmen wir an, das ist so eine Scheibe. Ja? Dann wird er so abgeknickt. Nach dem, ich glaube, Snellsche-Gesetz. Ja? Das heißt, der geht nicht gerade durch. Ja, Sie alle haben wahrscheinlich noch nicht versucht, mit einem Speer einen Fisch zu erlegen. Geht aber schlecht, weil der Fisch ist an einer anderen Stelle, als Sie ihn sehen. Und zwar deshalb, erinnern Sie sich an den Physikunterricht, meistens mit gefärbtem Wasser und dann eingeleuchtet Licht, der Strahl wird gebrochen. Der geht also nicht gerade durch. Der geht nicht so durch, sondern der wird gebrochen. Okay? Und hier unten wieder rausgebrochen. Und wenn Sie eine Scheibe haben, eine dicke Glasscheibe meinetwegen, und das ist parallel. Ja? Also genau das, hier wird er zum Lot hingebrochen, wenn das das dichtere Medium ist. Glas ist dichter als Luft und er wird vom Lot weggebrochen, wenn er vom dichteren Medium in das dünnere Medium geht. Physik in der Mittelstufe. Okay. Das heißt für uns wichtig, es werden zwei Strahlen erzeugt. Das erste ist der transmittierende Strahl. Okay, das ist der, glaube ich. Und ja, T, okay, das ist der transmittierende Strahl. Das ist der Strahl, der in das Material reingeht. Machen wir natürlich nur dann, wenn wir ein transparentes Material haben. Oder der reflektierende Strahl, wenn eben das Objekt spiegelnd reflektierend ist. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Und dann gehen wir zum nächsten Objekt. Und da erzeugen wir wieder einen transmittierenden Strahl und einen reflektierenden Strahl. Okay. Sodass sich dann, und das sehen Sie, wie oben rechts dargestellt, im Ruckzuck so ein Baum entwickelt. Das heißt, habe ich Reflexionen sehr häufig, Spiegelsaal von Versailles, dann wird der Baum sehr, sehr groß. Ja. Okay. Ja, wie beherrsche ich das dann? Das ist das Prinzip. Trifft ein Sehstrahl auf ein Objekt, erzeuge ich, wie ich eben schon gesagt habe, den reflektierten und den gebrochenen Sehstrahl. Also aus einem Strahl werden dann zwei Strahlen. Gut. Und dann berechne ich noch was. Nämlich an jeder Stelle, und das ist wirklich wichtig, also irgendein Objekt, da tritt jetzt so ein Sehstrahl drauf, wird hier geschnitten an der Stelle. Dann erzeuge ich als erstes Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Also Alpha, Alpha, den reflektierten Strahl. Ich erzeuge auch den transmittierten Strahl, den T. Und jetzt berechne ich an dieser Stelle als erstes ein lokales Beleuchtungsmodell. Das heißt nach Phong zum Beispiel. Das heißt, ich berechne hier die Helligkeit, ja, die wir vorher in der projektiven Aufgabe auch berechnet hätten. Also genau dasselbe. Das kann Highlights umfassen, muss es aber nicht, kommt drauf an, wie ich genau drauf schaue. Wie ich drauf schaue, sehe ich ja hier. Hier ist ja mein Ursprung. Und dann addiere ich zu dieser Helligkeit die Anteile aus dem reflektierten Strahl plus die Anteile aus dem transmittierten Strahl. Ich habe jetzt an der Stelle also nicht, was weiß ich, zum Beispiel bei dem Modell, bei dem Function Modell, die diffuse Reflexion plus die spiegelnd diffuse Reflexion, sondern ich habe zusätzlich die echt spiegelnde Reflexion und nochmal einen weiteren Term, die transmittierende, das transmittierende Licht. Addiere ich einfach alles auf. Gut. Und dann gehe ich eben weiter. Dann berechne ich das rekursiv in dem Baum, den ich Ihnen gezeigt habe. Dann mache ich das zum nächsten Hauptseestrahl. Gut. Wenn ich da hinschreibe, rekursiv berechne ich das. Die meisten Implementierungen, zumindest die Standardimplementierung, ist auch so, würde man rekursiv formulieren. Dann, wissen Sie ganz genau, muss ich das Rekursionsende festlegen. So, und wann bricht dieser Prozess also ab? Dieses weiter reflektiert werden oder der Verfolgen des transmittierten Strahls, wann bricht er ab? Punkt 1, wenn eine Lichtquelle getroffen wird. Also geht dieser Strahl direkt in eine Lichtquelle, ist Ende, da passiert keine Reflexion, keine Transmission. Gut. Was noch? Wenn ich jetzt mehrfach Reflexionen habe, wird irgendwann der Anteil, den ich hier noch zuaddiere, so klein, dass ich sagen kann, okay, der Fehler ist unter, was weiß ich, 1% und dann breche ich die Rekursion ab. Das ist natürlich eine willkürliche Festlegung, aber 1% mehr oder weniger würden Sie als Unterschied eben auch nicht sehen. Ist so eine pragmatische Regelung. Oder das Dritte ist natürlich, wenn der Strahl die Gesamtszene verletzt. Sie haben ja gar nicht die Gesamtszene komplett ausmodelliert. Wenn der irgendwie rausgeht ins Nirvana, von da aus kommt kein Licht. Also hören Sie auf. Aus praktischen Gründen macht es aber eigentlich jeder Raytracing-Algorithmus, dass er irgendwie eine maximale Rekursionstiefe zulässt. Aber das ist rein pragmatisch genauso wie die Festlegung 1% transportierte Energie oder Helligkeit, dann breche ich ab. Das ist rein pragmatisch, ja, algorithmisch einfach festgelegt. Okay. Es gibt auch noch einen interessanten weiteren Teil, das ist die Schattenberechnung. Denn ich kann genau, werden wir jetzt gleich im Algorithmus sehen, genau mit dem Raytracing-Algorithmus eigentlich sehr, sehr schön die Schatten berechnen. Warum? Naja, ganz einfach. Folgender Grund. Ich habe hier eine Oberfläche, schaue da so drauf. Wenn ich jetzt die Helligkeit bestimme, was muss ich dann machen? Ich muss für diesen Punkt hier, für diesen Punkt P, muss ich bestimmen die Richtung zu allen Lichtquellen. Werden wir jetzt gleich sehen. Nehmen wir an, hier ist eine Lichtquelle. Nehmen wir an, hier ist eine Lichtquelle. Und nehmen wir an, hier wäre ein kleines Objekt noch. Okay, da muss ich schon fast so. Da wäre ein kleines Objekt. Dann muss ich berechnen die Richtung des reflektierten Strahls. Das mache ich ganz einfach so, indem ich das mache. Und jetzt hier Einfallswinkel Alpha gleich Ausfallswinkel Alpha berechne. Dann nehme ich diesen Strahl und berechne wieder den Schnitt mit jedem Objekt in der Szene. Werde ich verdeckt durch ein Objekt, bevor ich die Lichtquelle erreiche, ja, dann ist dort offensichtlich Schatten. Denn dann wird dieser Teil von der Lichtquelle nicht
erhält. Ist das nicht der Fall, treffe ich also nicht auf ein Objekt, dann ist das im Hellen. Habe ich jetzt mehrere Lichtquellen oder habe ich mehrere Objekte dazwischen, dann entsteht Schatten und auch Halbschatten. Das heißt, mal wird es von einer Lichtquelle, mal von mehreren Lichtquellen beleuchtet. Sobald wir auf ein Objekt, wo?
Also sobald wir auf Objekte treffen, vor der Lichtquelle,
wir werden es jetzt genau betrachten. Wir werden hier an dieser Stelle, wollen wir ein lokales Beleuchtungsmodell auswerten. Was müssen wir dazu wissen, um das lokale Beleuchtungsmodell auszuwerten? Wie die Richtung zu jeder Lichtquelle ist. Also werde ich von dort aus einen Strahl zur Richtung einer jeden Lichtquelle machen.
Dann ist die Richtung der Lichtquelle bekannt.
Ja, die Lichtquelle ist ja bekannt, der Punkt ist bekannt und dann verbinde ich die beiden. Gut, okay. Ist da jetzt ein Objekt dazwischen? Ist da ein weiteres Objekt? Ich habe ja jetzt diese Richtung, ist da ein weiteres Objekt? Dann wird dieser Punkt von dem Objekt beschattet. Das heißt, es kommt kein Licht dadurch. Also es sei denn, es ist ein transparentes Objekt, aber das können wir ja jetzt gleich auch noch berechnen. Ja? Das heißt, ich erzeuge hier einen Strahl von dem betrachteten Punkt zur Lichtquelle und schneide diesen, den nennen wir auch Schattenfühler, schneide diesen Schattenfühler gegen alle Objekte in der Szene. Trifft es ein nicht transparentes Objekt, dann ist dieser Punkt beschattet von der Lichtquelle aus. Trifft es es nicht, wird die Lichtquelle berücksichtigt. Und auf diese Art und Weise gibt es jetzt eben Halbschatten. Dadurch, dass ich zeichne es jetzt mal anders, meinetwegen mehrere Lichtquellen habe, hier ein Objekt dazwischen und hier unten eine Fläche, dann kann ich folgende Konstruktion machen. In diesem Bereich habe ich Schatten von dem Objekt. Ja? Und der Lichtquelle. Schatten ist immer auf Lichtquelle und Objekt bezogen. Von dem Bereich, ja, also es kommt jetzt gerade nicht so schön hin, aber, nee, kommt überhaupt nicht hin. Was habe ich denn da gemacht? Von der Lichtquelle muss ich ja einmal so und einmal so machen, okay? Dann habe ich hier an dieser Stelle, da wo beide Lichtquellen nicht beleuchten, das ist ja immer der Schatten hier, ha? Da beleuchtet hier in diesem zentralen Punkt, beleuchtet weder die Lichtquelle noch die Lichtquelle, das heißt, da habe ich Vollschatten, schwarz, keine Beleuchtung. Hier in diesem Bereich habe ich Halbschatten. Nämlich hier wird nur von der Lichtquelle aus beschattet. Das heißt, diese Lichtquelle hier, die strahlt hier ja voll drauf auf diese Fläche. Ja? Während hier auf die Fläche strahlt die Lichtquelle voll drauf. Das war ja hier der Schattenbereich. Das ist ja der Schattenbereich. Das ist Schatten. Und da überlagern sich die beiden Schattenbereiche. Hier im Kernbereich. Das nennt man dann auch Kernschatten. Das ist der Halbschatten. Also hier ist voll beleuchtet. Das ist Halbschatten. Weil nur eine Lichtquelle drauf leuchtet. Das ist Kernschatten. Weil keine Lichtquelle drauf leuchtet, weil da das Objekt hier im Weg liegt. Ja? Und das ist wieder Halbschatten. und das ist wieder voll beleuchtet. Und das geht eben recht einfach, jetzt im Raytracing-Algorithmus zu machen, indem ich von dem Punkt, wo ich das Objekt getroffen habe, einen sogenannten Schattenfühler zu jeder Lichtquelle schicke. Einfach einen Vektor erzeuge in die Richtung. Und diesen Vektor dann gegen jedes Objekt schneide. Und dann kriege ich genau diese Situationen raus. Und siehe da, ich kriege alle Arten von Schatten. Okay. Nochmal eine Frage. Ich habe nur eine Lichtquelle. Zum Beispiel die Sonne. Also unendlich kleine Lichtquelle. Nicht ausgedehnte, punktförmige Lichtquelle. Welches Charakteristikum haben die Schattenränder? Die Ränder des Schattens. Die sind immer ganz scharf. Entweder wird es getroffen, es gibt nicht so etwas wie Halbschatten. Es gibt keine Übergangsbereiche. Weil dieser Schattenfühler ist genau ein Vektor. Und entweder bin ich im Schatten oder ich bin außerhalb des Schattens. Halbschatten können nur dann auftreten, wenn ich mehrere Lichtquellen habe. Oder ausgedehnte Quellen. Ja? Kann passieren, wenn Sie reflektierende Flächen haben, kann ich da ja de facto eine zweite Lichtquelle drin haben. Haben Sie vollkommen recht. Ja. Und diese zweite Lichtquelle könnte wieder zu Halbschatten führen. Habe ich gar nicht dran gedacht. Also in meiner Formulierung eben habe ich da nicht dran gedacht. Das ist vollkommen richtig. Gut. Was ist also Raytracing? Raytracing simuliert den Prozess der geometrischen Lichtausbreitung. Okay? Weil er einfach Strahlen benutzt. Ist genau der Algorithmus oder das Verfahren der Strahlenoptik. Und das ist die geometrische Optik oder Strahlenoptik. Genau das wird hier simuliert. Nur, dass wir eben nicht den Energiefluss verfolgen, das heißt, eigentlich kommt das Licht ja von den Lichtquellen, geht zu den Objekten und geht dann gegebenenfalls ins Auge, sondern dass wir den Prozess umdrehen, vom Auge aus in die Szene reinschauen und gucken, welche Lichtquellen oder welche Verhältnisse finden wir denn vor an den Oberflächen. Wir drehen also wirklich das Verhältnis des Energieflusses um. Und das ist natürlich vor allen Dingen aufwandsmäßig sinnvoll, weil wir jetzt schlicht und einfach einen Strahl erzeugen durch jedes Pixel und keinen Strahl zusätzlich erzeugen, den wir nachher wegschmeißen. Würden wir von der Lichtquelle ausgehen, dann würden wir beliebig viele Strahlen irgendwo ins Nirvana schicken, die nie ein Auge treffen würde. Weil wir ja nur aus irgendeiner bestimmten Richtung gucken. Okay? Und deshalb ist es aufwandsmäßig auf jeden Fall sinnvoll, das umzudrehen. Beim konventionellen Raytracing, also alles das, was wir bisher besprochen haben, wird nur die ideal reflektierende und der ideal gebrochene Strahl weiterverfolgt. Also es wird nicht unterstellt, dass ein Strahl irgendwie gerichtet, aber diffus noch verändert wird, sondern nur die ideale Spiegelung oder das ideale Durchgehen, Transmittieren. Und damit ist das natürlich ideal geeignet für Bilder, Spiegelsaal von Versailles. Ja, also wo es hin und her geht, das könnten wir übrigens auch mit einer Reflection Map schwer erzeugen. Sondern da müssen wir wirklich den Strahl verfolgen. Warum wird das jetzt immer kleiner, die Spiegel da in meinem Spiegelbild? Macht natürlich nur dann Sinn, wenn ich sehr, sehr hohe spiegelnde Anteile habe, Badezimmer, ja, oder Spiegelsaal von Versailles und so weiter und so weiter. Das sind einfach schöne optische Effekte. Leichter, bitterer Geschmack tritt in der Realität relativ wenig auf. Also ideale Spiegelung. Schauen Sie sich um, haben Sie hier quasi nicht. Sie können ruhig suchen, Sie haben hier keinen Spiegel. Also etwas, wo Sie sagen würden, der Spiegel da ist abmontiert, ist also nicht. Ja. Gut. Vielleicht erzeugen wir ein oder lösen wir ein Dummy-Problem. Es erzeugt aber schöne Bilder. Okay? Diese spiegelnde, also diese Teekanne, in der sich dann die Objekte spiegeln, ist ja einfach hübsch. Und das wollen wir eben auch erzeugen. Gut. Ja, gut. Jetzt gucken wir uns an, wie der Algorithmus denn aussähe, um so etwas zu erzeugen. Das ist jetzt hier aufgeschrieben. Algorithmen zu erklären ist immer schwer. Aber ich versuche es einmal. Wir wollen auf jeden Fall Lichtanteile aufaddieren, und zwar an jeder Stelle, an der ein Lichtstrahl auf die Oberfläche auftritt, also ein Sehstrahl. Hier ist ja irgendwie das Auge, hier ist dann mein Bildschirm und da geht das genau durch ein Pixel durch, in die Szene hinein. An diesem Punkt. Und was möchte ich an diesem Punkt berechnen? Die Summe aus dem lokalen Beleuchtungsmodell, das ist wichtig, also diffuse Reflexion und spiegelnde Reflexion, okay, das ist da I lokal von diesem Punkt, dieser Punkt P, plus die globale Anteile. Globale Anteile ist also der reflektierte Strahl plus der transmittierte Strahl. Okay? Das möchte ich da aufaddieren. So. Und das muss ich natürlich alles noch gewichten. Ne? Das heißt, das lokale Beleuchtungsmodell gebe ich einfach mit Faktor 1 hinein. Aber ich schaue mir an, der reflektierte Teil, das heißt das Licht, das von hier kommt, das Licht, was jetzt von hier kommt, das ist jetzt der Energiefluss, das ist ja gewissermaßen die Richtung des reflektierten Strahls, das ist jetzt der Lichtfluss, das wird durch einen Reflexionsparameter, nämlich diesen KRG, gedämpft. Denn normalerweise geht da immer Energie verloren. Das heißt, das ist, hat irgendeinen Anteil. Okay? Und dasselbe gilt für Energie, die aus dem Material herauskommt. Also zum Beispiel aus der Wasseroberfläche. Ja? Auch das wird gedämmt, und zwar durch diesen KTG. Das sind natürlich willkürlich eingeführte Proportionalitätskonstanten. Aber es wird nicht voll reflektiert, das sagt es einfach. Gut. Und jetzt zu dem Basisalgorithmus. Ich gehe her und erzeuge diese Routine, Basisroutine Shoot Ray. Erzeuge also einen Strahl. Nicht erzeuge einen Strahl, sondern schicke einen Strahl, schieße einen Strahl. Shoot Ray, und da übergebe ich gewisse Parameter, schauen wir uns gleich an, was wir da übergeben. Was mache ich dann? Ich erzeuge so einen Strahl. Wie erzeuge ich den ersten Strahl? Na, das ist einfach die Verbindung meines Outpunktes mit dem Mittelpunkt eines Pixels. Ich habe ja irgendwo meinen Outpunkt definiert, gucke mir jetzt den Mittelpunkt eines jeden Pixels an und schieße den Strahl durch diesen Mittelpunkt. Und dann habe ich hier die Richtung. Das ist der erste Strahl, den ich erzeugt habe. Mit diesem Strahl schneide ich gegen alle vorkommenden Objekte. Okay, gegen alle Objekte. Ich schneide diesen Strahl gegen alle Objekte, also nicht nur gegen diesen einen. Woher soll ich denn wissen, welcher geschnitten wird? Also gehe ich brutal her und schneide gegen alle Objekte. Okay? Und berechne dann an der Stelle wieder die normale an dem Schnittpunkt, also dieses hier. Und aus der normalen kann ich dann den reflektierten Strahl neu erzeugen. Also calculate, und dann, was da in dem Algorithmus steht, berechne die lokale, das lokale Beleuchtungsmodell an dieser Stelle. Dann verringere den Depth-Counter, weil wir wollen irgendwann kontrollieren, wie oft mal wir die Rekursion durchführen wollen. Und wenn, solange wir nicht am Ende unserer festgesetzten Rekursion sind, dann generiere den nächsten Strahl, nämlich Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel, und rufe hier an der Stelle diese Shoot-Ray-Prozedur wieder auf. Aber jetzt mit dem Strahl. Und zusätzlich mit dem Strahl. Und was übergebe ich an dieser Stelle? Da übergebe ich jeweils den Ursprung des Strahls. Das ist beim ersten Strahl der Augpunkt. Ja. Das ist beim zweiten Strahl die Sichtrichtung oder dann Ray Direction übergebe ich mit. Ich übergebe die aktuelle Farbe. Beim Augpunkt ist das erstmal 0. Da habe ich keine aktuelle Farbe. Ich übergebe die aktuelle Abschwächung, diese Parameter, da K, I. Ich übergebe den Refraktionsindex, das heißt hier das Material, wie stark hier der gebrochen wird. Ja. Und ich übergebe die aktuelle Tiefe und die Anzahl auf Objects inside, weiß ich jetzt gar nicht, was ich da genau mit meine. Number of Objects inside. Kann ich Ihnen jetzt gerade nicht sagen. Okay. Also das sind die Parameter, die ich übergebe. Und dann rufe ich einfach wieder auf diesen Algorithmus. Und das wird dann zur Strahlverfolgung. Erster Strahl, zweiter Strahl, transmittierter Strahl, also erster Strahl, es gibt einen reflektierten Strahl, einen transmittierten Strahl. Vom reflektierten Strahl gibt es wieder zwei Sachen. Transmittiert, reflektiert 2. Transmittiert 2. Hier gibt es wieder das und so weiter. Das heißt, es tut sich da ziemlich schnell ein binärer Baum auf. Ja. Der Kernschatten ist bei der Berechnung der Helligkeit des lokalen Beleuchtungsmodells hier an der Stelle, nicht bei der Strahlverfolgung. Was nur schön ist, es ist derselbe Algorithmus, nämlich das Schneiden des Strahls mit allen Objekten. Ja? Also an dieser Stelle heißt es ja, werte die lokale Helligkeit aus. Ja? Hat nichts mit Reflexion oder Transmission zu tun, sondern nur mit der lokalen Helligkeit an dieser Stelle. Und dazu muss ich einen Strahl generieren zu jeder Lichtquelle, damit ich den einstrahlenden Winkel kenne und auch feststellen kann, ob das durch irgendein anderes Objekt beschattet wird. Ja, das hier sind Anteile von dem reflektierten Strahl. Das andere ist hier die Lichtquelle. Wir werden das gleich nochmal am Beispiel sehen. Ich hoffe, es wird dann deutlich. So, Das ist jetzt hier der Algorithmus, was ich ausrechnen soll. Irgendwo taucht das hier auf, gewissermaßen Calculate and Shoot Reflected Ray. Calculate and Shoot Refracted Ray. Und hier ist jetzt nochmal aufgeschrieben, was da gemacht werden soll. Also für diesen Strahl jetzt hier und für den Strahl. Haben wir aber schon intensiv besprochen. Berechnen die Reflektionsvektor und trage den wieder in die Strahlstruktur ein, in die Parameterliste. Berechne Ray Origin, ist der Intersection Point. Der nächste Strahl beginnt hier und geht dann in die Richtung. Dann multipliziere das mit diesem KRG, also berechne das, diese Dämpfung, erzeuge den neuen Strahl, Shoot Ray, für Reflected Ray und dann addiere es wieder auf. Gut. Das ist jetzt dasselbe nochmal aufgeschrieben für den gebrochenen Strahl. Okay. Aber das Gesamtprogramm hat also genau diese drei Komponenten, die dann rekursiv eben aufgerufen werden. So. Und jetzt kommen wir, und ich sollte es dazu noch ein bisschen dunkel machen hier, weil es jetzt schon darauf ankommt, dass Sie was sehen. Aber der falsche. Okay. Gut. Ich glaube, das ist das wohl berühmteste Raytracing-Bild. Warum? Weil es ein Bild ist aus der ersten Publikation, nämlich von Turner-Whitted von 1980. Nochmal, dieser Schnittalgorithmus wurde schon 12 Jahre vorher entwickelt vom Herrn Appel, aber da als Beitrag zur Verdeckungsrechnung. Und dann kam Turner-Whitted jetzt auf die Idee, halt, da kannst du ja wunderbar eben Reflexion und Transmission mitmachen. Gut. Und was sehen wir hier? Das typische Bild ist Kugel über Schachbrett. Warum Kugeln als Objekte? Mit viel Recht könnten Sie ja sagen, halt Kugeln ist aber noch viel zu kompliziert. Also ja, Kugeln sind kompliziert, wenn Sie es polygonal modellieren. Wenn Sie es aber als Funktion modellieren, ist es sehr einfach. Vor allen Dingen ist es sehr einfach, den Schnitt eines Strahls, das heißt einer Geraden, mit einer Kugel zu bestimmen. Das heißt, zu bestimmen, zu berechnen, werden Sie gleich bei den Schnittalgorithmen sehen, wo schneidet ein Strahl eine Kugel? Das ist sehr billig. Okay? Und zwar deshalb, weil Sie jede Gerade in der Abstandsform darstellen können. Hatten wir bei den Geradengleichungen auch. Und wenn Sie es in der Abstandsform haben, dann können Sie einfach fragen, wie weit ist der Kugelmittelpunkt von meinem Strahl entfernt? Ist die Entfernung größer als der Radius der Kugel, schneide ich nicht. Ist es kleiner, schneide ich. Also das ist ein ganz billiger Test. Das heißt, die Strahlgleichung umstellen in die Abstandsform und dann testen unter Wissen des Radius der Kugel, wie groß ist der Abstand des Mittelpunkts. Okay. Deshalb ist, weil das so einfach ist, ist das das beliebteste Bild. Kugeln und die Schachbretter, die benutzt man deshalb, um die Verzerrungen deutlich zu zeigen. Okay. So, und jetzt gibt es in diesem Bild 7 interessante Punkte. Die sollten Sie alle verstanden haben, was diese Punkte für Probleme oder haben. So, jetzt müssen wir uns aber nochmal klar machen, welche Objekte sehen wir überhaupt. Wir sehen hier auf jeden Fall eine weiße Kugel. Nein, die sehen Sie eigentlich nicht. Diese Kugel hier ist blau. Ja? Aber die Objektfarbe ist weiß. Wie kann aus einer weißen Kugel eine blaue Kugel werden? Indem der Hintergrund, den man einfach annimmt, da voll drauf strahlt. Der Hintergrund des Bildes, ja, ist dieses Blau, wie man ja sieht, das strahlt auf die weiße Kugel und dadurch wird die weiße Kugel blau. Okay, das heißt, das ist da die weiße Kugel. Das ist diese große Kugel, hier. Was haben wir noch? Wir haben noch eine transparente Hohlkugel. Das ist diese hier, die Sie hier sehen, ja, diese Kugel. Das ist also eine Glaskugel, wo wir eine gewisse Glasstärke haben, aber transparent. Also wir können da durchgucken. Nur was wir gleich sagen, sehen können, okay, es entstehen aber Verzerrungen. Aber das ist, wäre ja auch in der Realität so. Gut. Dann haben wir noch das Schachbrett, das ist relativ einfach. Das Schachbrett ist, was hier angegeben ist, sind die RGB-Werte. Also ist voll rot, voll null grün, null blau. Das ist das rote Feld und das gelbe Feld ist 110, also rot voll an. Grün voll an, ist gelb und blau gar nicht. Gut. Das sind die Proportionalitätsfaktoren. Rot und gelb, warum ist das so? Warum ist das KD? Das ist das lokale Beleuchtungsmodell. Die Objektfarbe wird durch die diffuse Reflexion bestimmt. Aber, wenn Sie so wollen, diese Oberfläche ist ein bisschen spiegelnd. Dieses KS mit 0,2 ist eben noch da. Es hat eine leicht spiegelnde Oberfläche, aber nur leicht spiegelnd. Damit haben wir die Objekte. Wir haben unten das Schachbrett, rot und weiß, wie hier angegeben. Wir haben eine weiße Kugel, die uns allerdings blau erscheint. Aber das ist eigentlich eine graue Kugel, keine weiße Kugel. Vielleicht sollte ich, weil sie hat nur 0,2, 0,2, 0,2 nicht. 1,1,1, das wäre ja knallweiß, sondern 0,2. Aber sie ist ziemlich glänzend. Also wenn Sie so wollen, ist es eine weiße Billardkugel. Okay, dieses KS ist relativ hoch. Der Reflexionsgrad ist auch, des reflektierten Strahls ist auch 0,4, 0,4, 0,4. Der transparent, das transparent durchkommende Licht ist gleich 0. 0, 0, 0. Das heißt, sie ist nicht transparent. Gut. Und ganz oben können wir uns die Parameter auch anschauen. Die Hohlkugel ist gerade noch sichtbar. 0,1. Also man sieht es auch, dass eine ganz leichte Abdunklung passiert dadurch, durch den diffusen Anteil. Dann, sie ist hochglänzend. Werden wir gleich sehen, welchen Effekt das hat. Mit 0,8, 0,8, also genauso wie die weiße Kugel. Sie reflektiert einen Strahl mit 0,1, aber sie ist fast komplett durchsichtig mit 0,9. Aber ohne das zu verändern. So, der Hintergrund ist blau. 0,1, 0,1, rot ist 0,1, grün ist 0,1 und blau ist 1. Also ist ein leicht gedämmtes Blau, wie Sie es hinten auch sehen. Das Ambiente Light, das brauchen wir in diesem Fall auch noch. Ambient ist das Umgebungslicht, damit nichts auf Null gesetzt wird. Ja? Also nicht ganz harte Schatten entstehen. Ist 0,3, 0,3, 0,3, also grau. Und das Licht selbst ist, die Lichtquelle ist weiß. Okay? Eine Lichtquelle. So. Und unter Wissen, unter diesen Umständen, können wir uns jetzt die verschiedenen Strahlen angucken. Zum Beispiel der Strahl Nummer 1. Das ist oben die Frage, warum erscheint da so ein weißer Lichtfleck? Ja, dieses Pixel oben steht ja, ist ja offensichtlich weiß. Auch wenn wir hier nochmal zurückgehen, da ist das ja so, es ist ja weiß. Was ist das? Ja. Genau, das ist ein Glanzlicht, was dadurch entsteht, dass Einfallswinkel nah am Ausfallwinkel ist. Und das heißt, der Beitrag des lokalen Beleuchtungsmodells ist relativ hoch. Der Beitrag des reflektierten Modells ist gering, ganz einfach, weil die Parameter so sind. Das ist jetzt manchmal ein bisschen mühsam, aber bei der transparenten Halbkugel ist die Reflektion, das reflektierte Licht, das spiegelnd reflektierte Licht, ja, relativ gering. Während das diffus reflektierte Licht, Highlight, relativ hoch ist. Darum sehen wir eben auch dieses weiße Highlight. Das heißt, wir sehen die Lichtquellenfarbe an dieser Stelle. Das ist übrigens etwas, wenn Sie so wollen, das ist ganz charakteristisch. Mit diesen Parametern können Sie total unsinnige Situationen einstellen, die Sie in der Realität nie haben werden. Ja? Man muss da schon sehr aufpassen. Gut, das ist Strahl 1. Strahl 2 ist unten der Strahl. Auch da entsteht wieder ein Glanzlicht, aber jetzt auf der Innenseite der Kugel. Wenn Sie sich unten das anschauen, dann schauen Sie jetzt weiter unten auf die Kugel. Da entsteht kein Highlight. Warum? Naja, weil der Winkel einfach zur Lichtquelle nicht Einfallswinkel nahe des Ausfallswinkels ist. Da entsteht kein Highlight. Das Highlight entsteht auf der Rückseite der Kugel. Okay? Aber daneben habe ich getippt Fehler. Welcher Fehler entsteht? Und das können Sie eigentlich sehr, sehr schön sehen. Ah, Sie beide.
Lichtstrahl wird beim Einfall in die Kugel nicht abgelenkt.
Genau. Sie sagte, der Lichtstrahl, der von der Lichtquelle kommt, wird nicht gebrochen. Ja? Genau, das ist der Fehler. Weil der Schattenfühler ist schlicht und einfach eine Gerade von dem Punkt, an dem ich mein Objekt schneide, zur Lichtquelle. Ja. Ja, weil diese Kugel meinetwegen aus Glas ist, optisch dichteres Medium, und damit wird grundsätzlich beim transparenten Durchgang der Strahl gebrochen. Nur genau dieses Brechen des Strahls machen wir bei dem Schattenfühler, den wir hier zur Lichtquelle schicken, nicht. Warum machen wir das da nicht?
Ja, man kann ja nicht genau wissen, wo der Strahl hin muss, damit er richtig gebrochen wird.
Ganz genau. Das Problem, wir haben diesen Punkt, Ja? Und in diesem Punkt, da müssen wir die Helligkeit berechnen. Wir könnten jetzt sagen, okay, dieser Strahl, den ich jetzt hier rausschicke, der trifft nicht die Lichtquelle. Das könnte ich leicht bestimmen. Aber ich kann nicht leicht bestimmen, an welcher Stelle ist denn jetzt dieses Highlight, das durch die Lichtquelle erzeugt wird. Da müsste ich suchen. Suchen ist so aufwendig, dass ich es besser nicht mache. Das heißt, diesen Fehler nimmt man in Kauf. Bei allen klassischen Raytracing-Verfahren. Warum kann ich den einfach in Kauf nehmen? Zu was führt der denn, dieser Fehler? Was ist der Effekt dieses Fehlers? Der Fehler ist, den Schattenfühler zur Lichtquelle, der wird nicht gebrochen. Das ist der Fehler. Aber was ist der Effekt? Ja? Ganz genau, er hat genau das Recht. Das Glanzlicht ist displaced, leicht verschoben. Und sorry, hätte ich Sie da jetzt nicht darauf aufmerksam gemacht, hätten Sie das nie gesehen. Also diesen Fehler, dass das Glanzlicht leicht verschoben ist. Ja. Ja, woran liegt das wohl?
Das ist dunkler als das Schachbrett vorne. Also der Himmel wird aufgehellt und das Schachbrett wird aufgehellt. Also ich kann es mir nur daran denken, dass das Schachbrett ja schon bei 1.00 und 1.10 war und nicht mehr heller dargestellt werden kann. Aber
das ist nicht der Effekt hier. Es liegt an der Wahl der Parameter, der Beleuchtungsparameter. Ich habe Ihnen gesagt, Sie können mit diesen Parametern Dummheiten einstellen, die Sie in der Realität nie haben werden. Ja? Was auch dazu führen kann, was Sie angedeutet haben, ist, dass Sie zum Beispiel in der Helligkeit über 1 kommen. Ja? Also ein RGB-Wert größer als 1 normiert, können Sie nicht darstellen. Also müssten Sie irgendwas machen. Mit anderen Worten, Sie müssen die Parameter so wählen, dass das nicht passiert. Und genau was, Sie haben recht, die Kugel ist viel zu hell.
Ne?
Schachbrett wirkt dunkler, die Kugel wirkt hell. Genau, das ist das Problem. Gehen wir mal weiter, die Punkte. Strahl 3, wo ist Strahl 3? Ist unten im Schachbrett. Der Glanzlichtanteil, wenn ich so da drauf gucke, ist relativ gering. Das heißt, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel gilt nicht. Der Strahl wird von der Glaskugel gebrochen, geht hinten wieder raus und fällt aufs Schachbrett. Durch diesen zweifachen Durchgang durch die Kugel, was natürlich hier übertrieben gezeichnet ist, entstehen aber Verzerrungen. Sie sehen auch, dass das Schachbrettmuster da verzerrt ist. Am stärksten natürlich an dem Rand, wenn der Strahl ganz knapp in die Kugel reingeht. Das ist aber geometrisch auch richtig. Okay. Nochmal Vorsicht oder beachte, wir haben natürlich zwei überlagerte Schachbrettmuster. Nämlich das erste ist das von dem reflektierten Strahl hier, aber relativ schwach. Stärker sehen wir das von dem hier hinten. Was passiert durch diese zwei Überlagerungen? Aber das wäre eben auch in der Realität so. Das Schachbrett wird einfach unscharf. Wenn Sie sich das jetzt anschauen, es wird tatsächlich innerhalb der Kugel, wirkt es ein bisschen unscharf. Also der transparenten Kugel. Vergleichen Sie das Muster da hinten mit dem Muster unten in der weißen Kugel. In der weißen Kugel ist es scharf, da hinten ist es ein bisschen unscharf, weil da eben zwei Reflektionen überlagert werden. Gut. Strahl Nummer 4. Wo ist der? Der Strahl Nummer 4 ist dieser Strahl mit dieser ganz starken Beugung. Das heißt, gewissermaßen wird der Strahl um die Kugel herumgelenkt. Das wäre aber auch in der Realität so. Also können Sie physikalische Experimente machen.
aber verläuft lange innerhalb des Glaskörpers und trifft dann auf den Hintergrund und ist damit blau. Also der Strahl Nummer 4 ist blau am Rand.
Das heißt, diese Kugel, diese transparente Kugel, erkennen Sie daran, dass da eine leichte Blaufärbung am Rand entsteht. Genau durch diesen Effekt. Aber das ist alles richtig. Strahl Nummer 5 ist der reflektierte Strahl. Die weiße Kugel reflektiert sehr stark. Ich sehe da keine Verfärbung des Rot-Weiß-Musters. Es ist nur ein verzerrt gemäß der Oberfläche der Kugel. Aber es ist gut sichtbar. Wir sehen nur die Verzerrung. Gut. Jetzt Strahl Nummer 6. Strahl Nummer 6 ist durchaus interessant. Warum? Es ist genau das, die Schattensituation. Ich schaue unten auf einen Punkt des Schachbrettes, errechne dann den Schattenfühler zur Lichtquelle und der wird durch die opake Kugel, das heißt die nicht transparente Kugel, verdeckt. Also habe ich da Schatten, was man da unten auch klar sieht. Ich habe aber einen klar begrenzten, einen scharfen Schatten. Warum? Weil ich nur eine Lichtquelle habe. Okay? So. Und jetzt nochmal eine Strahl Nummer 7. Strahl Nummer 7 ist der hier unten in dem Gelb. Ich schaue aufs Schachbrett, wird aber von da aus wieder ein Schattenfühler durch die transparente Kugel geschickt. Auch der ist wieder falsch. Ja, aber wir akzeptieren den Fehler. Auch hier. Gut. Weil da hätten wir auch jetzt gar keine Cue, das zu erkennen, weil wir keine Highlights haben. Also kann kein Misplacement von Highlights entstehen. Es kann nur ein falscher Helligkeitswert errechnet werden. Gut. Das sind die klassischen Fehler des Raytracing. Und jeder klassische Raytracing-Algorithmus, der so einfach gestrickt ist, wie hier gezeigt, hat diese Fehler. Wie groß ist jetzt der Aufwand? Wovon hängt der ab? Der Aufwand hängt ab von dem Aufwand, den ich treiben muss für den Schnitt eines Strahls gegen alle Objekte. Und John Turner Whitted hat damals ausgerechnet, dass etwa 75% der Zeit für die Schnittpunktberechnung verbraucht werden. Der Gesamtlaufzeit. Gar nicht für die Beleuchtungsrechnung, dieses Hin und Her, sondern für die Berechnung des Schnittpunktes. Das ist natürlich auch der Grund dafür, dass man gerade Objekte nimmt, die möglichst wenig Aufwand benötigen, nämlich Kugeln. So, wie kann ich jetzt die Anzahl der Schnittpunktberechnungen minimieren, indem ich die Anzahl der Strahlen minimiere oder die Anzahl der Objekte minimiere. Aber was wir auf jeden Fall sehen ist, es wächst als Baum, als binärer Baum, eben exponentiell, wenn ich die Rekursionsstufen beliebig lasse. Spiegelsaal von Versailles. So. Da kann man sich natürlich überlegen, in dieser Situation, wie kann ich es beschleunigen? Und das haben sich auch zig Leute überlegt. Es gibt zwei Grundmöglichkeiten. Ich kann entweder die durchschnittlichen Kosten der Schnittpunktberechnung selbst verringern. Okay, das wäre eine Optimierung der Algorithmen oder Optimierung der benutzten Objekttypen. Oder ich kann die Gesamtanzahl der Strahlobjektschnittpunkte berechnen. Beide Möglichkeiten sollten in einer Implementierung tatsächlich genutzt werden. Also es ist ganz, ganz wichtig. Bewerten wir jetzt das Raytracing nochmal im Ganzen? Ja, okay. Wir haben eigentlich ein Non-Problem gelöst. Was aber visuell interessante Effekte erzeugt. Es ist deshalb ein Non-Problem, weil in unserer realen Umgebung wenig spiegelnde Objekte vorkommen. Also echt spiegelnde Objekte kommen wenig vor. Wir machen dazu auch noch Fehler. Aber die Szenenbeschreibung kann beliebig komplexe Objekte enthalten. Es muss nur gefordert sein, dass ich einen Schnittpunkt eines Strahls gegen die Objektbeschreibung berechnen kann. Und das ist vergleichsweise einfach. Und damit kann ich nicht nur Polygone rendern, das, was wir in der projektiven Aufgabe ja immer unterstellt haben. Wir haben unterstellt, wir modellieren unsere Objekte mit Polygonen. Das ist nicht das Einzige, was ich hier machen kann, sondern ich kann direkt Kugeln rendern. Ich kann direkt, wenn wir gleich sehen, andere Beschreibungen, Quadriken rendern. Also Kegel und dergleichen mehr. Kegeln, Kugeln, Zylinder, alles dieses kann ich direkt rendern. Die Berechnung verdeckter Flächen ist einfach. Ich muss nur den Abstand auf dem Strahl sortieren. Schon weiß ich, was vorne liegt und kann das anzeigen. So hat es Apple ja auch eingeführt. Schatten sind mit Hilfe des Schattenfühlers inhärenter Teil des Raytracing-Algorithmus. Nochmal zur Erinnerung, eine explizite perspektivische Transformation ist nicht nötig. Ich muss nur die Szenenbeschreibung haben und muss dann einen Strahl generieren. Das ist mein erster Strahl. Der geht durch den Mittelpunkt jedes Pixel von dem Augpunkt aus. Ich muss also nicht explizit jedes Objekt transformieren. Auch ein Vorteil. Aber, weiterer Vorteil, die Objekte dürfen sich sogar durchdringen. Das heißt, ich kann, was weiß ich, so verrückte Objekte konstruieren, wie in einem Glaszylinder ist eine Kugel drin. Diese Kugel sei opak, also undurchsichtig. Und ich kann hier aber in den Glaszylinder reingucken, das sei mit Flüssigkeit gefüllt und kann da alle Effekte, also kann Objekte in Objekten modellieren. Ich kann auch Fische im Wasser modellieren. Gut. Ob das jetzt so wichtig ist, weiß ich nicht, aber es geht
mit diesem Algorithmus. Das Beleuchtungsmodell muss nur da ausgewertet werden, wo wirklich ein echter Schnitt sichtbar wird, der Strahl. Okay. Aber aufgepasst, Nachteil: Wenn ich nur mit einem Strahl arbeite, habe ich eben auch nur einen Strahl pro Pixel. Automatisch habe ich Aliasing-Probleme. Ja? Ist auch nicht so ganz, ganz einfach zu beheben. Die Schnittpunktberechnungen werden in der Regel oder müssen in der Regel im Float Double sogar ausgeführt werden. Ist heute aber nicht mehr so das Hardcore-Problem. Aber der Rechenaufwand ist relativ groß. Schauen wir uns gleich an. Schatten haben stets scharfe Grenzen. Solange ich ein, oder wenn ich die Lichtquelle nicht reflektiert sehe, eine Lichtquelle habe, um mehrere Lichtquellen, um weiche Schatten zu erzeugen, muss ich was machen? Mehrere Lichtquellen positionieren. Ich kann zum Beispiel, genauso wie bei der projektiven Aufgabe, eine flächige Lichtquelle dadurch simulieren, dass ich hier Lichtquelle, kleine Lichtquelle neben Lichtquelle setze. Dann kann ich auf diese Art und Weise weiche Schatten erzeugen. Ja. Außerdem müssen Schatten bei jeder Änderung der Kameraparameter neu berechnet werden.
obwohl diese eigentlich nur von den Lichtquellen und den Objekten der Szene abhängen. Aber so sieht nun mal der Algorithmus aus. Diffuses Licht wird hierbei nur im lokalen Beleuchtungsmodell erfasst. Okay, das ist eine gegenseitige Beleuchtung von diffusen Flächen oder von Flächen überhaupt. Nein, von Flächen überhaupt nicht, von diffusen Flächen wird nicht berücksichtigt. Okay. Szenen werden bezüglich eines Outpunktes berechnet. Das heißt, bewege ich mich in der Szene, muss ich immer wieder komplett neu rechnen. Weil der erste Strahl, der Aufschlag quasi, neu ist. Sind auch alle Sekundärstrahlen neu. Das heißt, die Frage ist, wie aufwendig ist es? Und das kann man natürlich dann wirklich nur sagen, wenn man Schnittberechnungen durchführt. Und hier haben wir jetzt eine Menge Vertiefungsseiten. Da finden Sie dann genau, wie berechnet man den Schnittstrahl gegen Kugel, wie macht man es genau. Und da sehen Sie, dass Sie da die Abstandsform berechnen, also die gerade in Abstandsform bringen und dann einfach darauf testen, wie weit ist die Kugel vom Strahl entfernt. Ist der Abstand größer als der Radius der Kugel? Wird die Kugel nicht geschnitten, ist er kleiner und so weiter. Das geht relativ schnell, ist hier nochmal formelmäßig aufgeschrieben. So können Sie jetzt weitergehen, wie man das ausrechnet. Sie sehen, das wird immer ein bisschen schwieriger. Als nächstes bei Quadriken geht es genauso, ganz genauso. Da kann man dann auch den Schnitttest noch optimieren. Schauen Sie sich das an, wenn Sie daran interessiert sind. Wichtig sind noch die Schnitt gegen ein Polygon. Ist relativ aufwendig, ja, aber muss man natürlich machen. Was sind jetzt die typischen Beschleunigungstechniken? Und da machen wir erstmal eine kleine Pause. Egal, welche Optimierungen Sie bei den Schnittalgorithmen machen, es ist immer noch recht aufwendig, ein Raytracing-Algorithmus. Für Sie großer Vorteil, wenig Aufwand in der Implementierung, großer Nachteil, aufwendig in der Laufzeit. Was kann man noch machen? Man kann die Rekursionstiefe adaptiv berechnen. Ich glaube, ich bespreche es gleich im Detail. Man kann Bounding Volumes berechnen. Ich habe gesagt, der Aufwand für ein einzelnes Polygon für den Schnitttest ist relativ hoch. Der Aufwand dagegen für eine Kugel, den Schnitt zu berechnen, ist relativ gering. Also nehmen wir mal an, wir haben ein Objekt, was aus vielen Polygonen besteht, irgendwie so etwas. Dann mache ich einfach eine einschließende Kugel und teste zunächst, wird innerhalb dieser Kugel überhaupt was getroffen? Okay, das ist so Bounding Volumes machen. Ich kann natürlich den ersten Strahl ganz anders berechnen, nämlich mit unseren polygonalen, mit unserer progressiven Ausgabe, ja, indem ich ganz klassisch das Bild berechne, ohne Reflexion. Dann an der Stelle eben den Raytracing-Algorithmus greifen lassen und ich kann räumliche Kohärenz in sehr unterschiedlichen Formen betrachten, mit Octrees, mit Seeds, mit Binary Space Partitioning, alles dieses sind Möglichkeiten. Ganz kurz, adaptive Rekursionssteuerung. Idee ist schlicht und einfach, hatte ich Ihnen vorhin schon gesagt, wenn weniger als 1% der Energie, das heißt der Helligkeit, nur noch vom reflektierten Strahl kommt, dann kann ich abbrechen, zum Beispiel. Und das mache ich dann auch. Ich habe eine Maximalanzahl eingestellt, meinetwegen auf 8, maximal 8 Rekursionen. Ja? Aber wenn das reflektierte Licht weniger als 1% ist, höre ich schon vorher auf. Gut. Bounding Volumes, Idee, einfach Kugel hernehmen als einschließendes Objekt. Dagegen kann ich einfach und schnell testen, also mache ich das auch. Gut, als erstes erstmal. First Hit Speed Up ist, ich nehme die progressive Ausgabe ganz normal, um den ersten Schritt zu berechnen. Das heißt, ich erzeuge nicht, wie im Standardalgorithmus, einen Schnitt durch jedes Pixel, sondern ich erzeuge polygonal, meinetwegen ausgegeben, das erste Bild und beginne dann zu berechnen, wie sähe denn die Reflexion aus. Okay? Auch so ein typisches Vorgehen. Und dann räumliche Kohärenz. Da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten, das zu machen. Eben wie gesagt, ich kann meine gesamte Szene in Octrees einteilen, also in Volumenelemente. Das heißt, ich sperre meine Szene in einen großen Würfel ein und was weiß ich, mache dann 4x4x4 Volumenelemente und stelle als erstes erstmal fest, welche Objekte liegen in welchem Volumen. Und wenn ich jetzt auf diese gesamte Szene gucke, mache ich gewissermaßen durch ein 3D-DDA, also Linienerzeugung, verfolge ich meine Linie durch diesen Würfel, meine Seelinie. Und sehe dann, okay, das trifft diesen Würfel, dann als nächstes den dahinterliegenden Würfel und so weiter, je nachdem, wie der Winkel aussieht. Geht relativ schnell, kann ich schnell das machen. Binary Space Subdivision ist, natürlich ist es optimal für mich, wenn in jedem Volumenelement dieselbe Anzahl von Objekten in etwa ist. Also kann ich mir überlegen, dass ich diese Linien hier nicht fix wähle, sondern variabel, sodass manche Teile größer sind, andere kleiner sind. Okay. Seeds geht auch über Voxel, im Grunde genommen genau dasselbe, wie ich Ihnen gerade erklärt habe. Und da gibt es also ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es ist übrigens, ein Effekt ist zu beobachten. Wovon hängt der Aufwand, also primär eines gerätresten Bildes ab? Von der Anzahl der Pixel. Denn ich muss ja mindestens für jedes Pixel einen Strahl erzeugen und diesen Strahl dann verfolgen. Ja? Also das ist mal die erste Aufwandsgröße. Nehmen wir an, die Anzahl der Polygone, aus dem mein Bild beschrieben wird, verteilt sich in etwa gleich auf meine Bildoberfläche. Dann ist die Anzahl des Raytracing-Algorithmus, der Aufwand ist proportional der Anzahl der Pixel, multipliziert mit der durchschnittlichen Dichte der Objekte. Okay? Durchschnittliche Dichte der Objekte. Ich unterstelle, dass ich eine geeignete Vorverarbeitung habe. Und die ist in etwa gleich, oder die bleibt bei konstanter Verteilung in etwa gleich. Als Folge habe ich einfach, dass ein Raytracing-Algorithmus nur von der Anzahl der Hauptpixel im Prinzip abhängt. Das andere ist ja ein konstanter Faktor, unterstellt in dem Modell, der nicht zum Aufwand beiträgt. Also fast unabhängig von der Anzahl der Objekte ist, der Anzahl der Polygone ist. Und damit ist es für Bilder, die sehr komplex sind, sehr viele Polygone haben, unter Umständen besser, die zu raytracen, als die progressiv auszugeben. Und auch das kann man ja inzwischen auf den GPUs machen. Gut, was haben wir damit erreicht? Wir haben erreicht, dass alle rein spiegelnden Flächen, egal wie die Fläche 2 ist, damit behandelt werden können. Und das sind dann eben so typische Bilder, die damit erzeugt werden können. Noch einen Ausblick, das mache ich ganz schnell. Das ist Distributed Raytracing. Der Aufwand vergrößert sich natürlich stark, weil ich jetzt eben pro Pixel nicht nur einen Strahl erzeuge, sondern mehrere Strahlen. Brauche ich aber, um ein Anti-Aliasing zu machen. Okay, ganz, ganz wichtig. Oder auch das gibt es, wenn man so will, das Photon-Tracing ist das inverse Ray-Tracing. Da gehe ich jetzt wirklich so an vor, wie erfolgt denn der Energiefluss? Von der Lichtquelle zum Auge. Mein Problem ist, dass das algorithmisch, sagen wir mal, wenig interessant ist, weil ich viele Strahlen verfolge, die ich nachher gar nicht benutze. Da gibt es aber durchaus interessante Möglichkeiten, aber es gibt interessante Möglichkeiten, das einzugrenzen, also diese Fehlschüsse gewissermaßen. Wichtig ist, dass ich aber damit eben auch Kaustik zum Beispiel, das heißt Formveränderungen innerhalb von Flüssigkeiten oder so, berechnen kann, weil ich es jetzt richtig mache, in der richtigen Richtung ausrechne und nicht diese Raytracing-Fehler habe. Ja? Gut. Ja, das wäre es zum Raytracing und ich denke mal, es ist gut, wenn wir jetzt eine kleine Pause machen, noch